Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 9. Juni 2025, gleich dem 19. Chordot 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir besprechen die noch verbliebenen Verse der Sure 76, Sure Insan. Als erstes führen wir die Verse 23 bis 26 dieser Sure an.
Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
Gewiss, wir sind es, die wir dir den Koran offenbart, ja offenbart haben. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und gehorche von ihnen keinem sündhaften oder sehr undankbaren, und gedenke des Namens deines Herrn morgens und abends und in einem Teil der Nacht, da wirf dich vor ihm nieder und preise ihn lange Zeit zur Nacht. Während die vorhergehenden Versen einen Eindruck von dem Wohlleben der Paradiesbewohner gegeben haben, wird nun wieder der Brauch der göttlichen Rechtleitung und Offenbarung in den Mittelpunkt gestellt. Gott hat den Menschen im Diesseits nicht sich selber überlassen, sondern zu seiner Führung hat er Propheten ausgesandt. Diese waren berufen, die göttliche Offenbarungsbotschaft den Menschen mitzuteilen. Der letzte aller Propheten Gottes ist Hazrat Muhammad. Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause. Gott hat die Verse des Korans allmählich auf ihn herabgesandt, damit er mit der Zeit und kontinuierlich das Volk auf den richtigen Weg führt. Die Propheten und auch der Prophet des Islams sind immer mit hartnäckigen Gegnern konfrontiert gewesen. Und wenn sie nicht gegenüber deren Schikanen standgehalten hätten, dann hätten sie ihre Aufgaben als Prophet nicht erfüllen können. Aber sie fürchteten weder die Schwierigkeiten und Hindernisse, noch die Verschwörungen und Drohungen der Feinde und deren Verbohrtheit, sondern setzten ihren Weg fort. Wenn die Gegner sahen, dass sie nichts mit dem Quälen der Propheten und der Gläubigen erreichten, versuchten sie es auf eine andere Art. Mit materiellen Anreizen waren sie bestrebt, die Propheten von ihrer Mission abzubringen und ihnen Zugeständnisse abzulocken. Doch weder die Propheten waren bereit, Abstriche von der Religion Gottes zu machen und von den religiösen Lehren und den Überzeugungen abzulassen, noch waren und sind ihre Anhänger dazu bereit. Da die Standhaftigkeit gegenüber den Schwierigkeiten auf diesem Weg nicht einfach ist, sagt der Koran weiter, wie der Glaube gestärkt werden kann, um Probleme bewältigen zu können. Und zwar empfiehlt er: Der Mensch soll kontinuierlich, Tag und Nacht, sich dem Herrn der Welten zuwenden, die Erinnerung an Gott in jedem Zustand, insbesondere während des Gebetes nach Mitternacht und während dem vertrauten Gespräch zu Gott, stärkt und festigt den Menschen selig und geistig so sehr, dass er auch unter den härtesten Bedingungen nicht von seiner Überzeugung ablässt und nach besten Kräften seine Aufgabe erfüllt. Wir können uns vor Augen halten: Erstens, der Glaube alleine genügt noch nicht, sondern zu seiner Wahrung in schwierigen Situationen sind auch Geduld und Standhaftigkeit nötig. Zweitens, Leute mit schlechten Absichten und vom Weg abgeratene wollen mit diabolischen Verlockungen oder materiellen Anreizen die Gläubigen überlisten und für sich gewinnen, oder sie wollen sie durch Drohungen einschüchtern. Drittens, was den Menschen gegenüber dem Problem und Härten im Leben festigt und standhaft macht, sind das Gebetsritual und die Erinnerung an Gott in den Morgen- und Abendstunden und nach Mitternacht. Die Verse 27 bis 31 der Sure Insan sind wie folgt:
Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amthalahum tabdila. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
Diese da lieben ja das schnell Eintreffende und die vorübergehende Welt und vernachlässigen einen schwer lastenden Tag, den jüngsten Tag. Wir doch haben sie erschaffen und ihren Körperbau vollendet. Und wenn wir wollen, tauschen wir sie durch andere ihresgleichen aus. Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Wer nun will, schlägt einen Weg zu seinem Herrn ein. Und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah es will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten, für sie hält er schmerzhafte Strafe bereit. Die Gegner des Propheten und Gottesleugner versuchten zu verhindern, dass das Volk die Botschaft Gottes erfährt. Durch Drohungen oder Verlockungen wollten sie diejenigen, die glaubten, vom Glauben abbringen. Der Koran sagt über sie: Sie schrieben nach ihren weltlichen materiellen Vorteilen, denn sie befürchten, dass es ihren materiellen Interessen schadet, wenn die Menschen sich zum Islam bekennen. Offensichtlich reicht der Horizont dieser Leute, die das Weltliche vergöttern, nicht über Nahrung, Schlaf und Gelüste hinaus. Wenn sie tatsächlich im Leben sich ihre materiellen Wünsche erfüllen können, wird es nur von sehr kurzer Dauer und vorübergehend sein. Diese Ahnungslosen lassen außer Acht, welche schlimme Zeiten sie nach dem Tod und dem Übergang ins Jenseits erwartet. Dieses schlimme Schicksal steht über sie bereit, weil sie verhindert haben, dass die Botschaft der Wahrheit die Menschen erreicht und diese auf den rechten Weg geführt werden. Sie taten so, als ob sie immer leben würden und das Leben genießen könnten. Aber Tod und Leben liegen in Gottes Hand. Gott hat sie erschaffen und ihnen Kräfte verliehen. Wann immer er will, kann er sie von der Erde wegnehmen und durch andere Menschen ersetzen. Am Ende dieser Sure heißt es: Die Verse des Korans sollen mahnen und wachrütteln, damit die Wahrheitssuchenden den richtigen vom falschen Weg unterscheiden können und den geraden Weg gehen. Allerdings steht niemand außerhalb der Herrschaft Gottes, und er behandelt die Menschen aufgrund seines Wissens, seiner Weisheit und seiner Gerechtigkeit. Wenn jemand sich recht leiten lässt, so hat er Gottes Gunst und Barmherzigkeit erfahren. Und wenn jemand Unrecht begeht, so wird er von einer harten Strafe betroffen sein. Wir beenden die Erläuterungen zur Sure 76, Sure Insan, mit folgenden Anmerkungen. Erstens: Unrecht, Unglauben und Rebellion gegenüber Gott sind Faktoren, welche Menschen, Völker und Zivilisationen vernichten. Zweitens: Wir Menschen sollen uns nichts vormachen und glauben, wir würden immer auf der Erde sein. Gott, der uns auf diese Welt geschickt hat, wird uns eines Tages wieder von ihr wegnehmen, und niemand wird in der Lage sein, etwas dagegen zu unternehmen. Drittens: Der Koran ist ein Beweis Gottes für alle Menschen. Der Prophet des Islams hat die Menschen eingeladen, die leuchtende Wahrheit des Korans ohne Zwang und Widerwillen anzunehmen. Viertens: Der Wille Gottes steht über dem Wunsch und Willen des Menschen. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Mensch keine Entscheidungskraft hätte, sondern wenn das, was der Mensch will, auch von Gott gewollt wird, wird es Wirklichkeit werden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Iranemann, das heißt Mein Iran.
در خرازیران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، روحایت در بیابان موج زن، ای بلند سر فرازیران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی با خواب، کوههایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبز و سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. به دنیا بشکفت با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، چشم بد از آسمانت دور باد، دشمنت در تیرگی ها کور باد، تا جهان باقیست نامت ای وطن، تا جهان باقیست نامت ای وطن، هم صدا با نغمه های هم صدا با نغمه های نور باد، ای بلند
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, Sie nehmen uns auch heute wieder gerne in Ihrer gemütlichen Stube auf und lauschen unseren Berichten im Rahmen der Sendereihe Ferdowsi, von gestern bis heute. Ferdowsi ist ein Dichter, der vor über 1000 Jahren in der Zeit der muslimisch-iranischen Samanidenfürsten in Iran aufwuchs. Er ging also aus einer Zeit hervor, in der die Liebe der Samanidenfürsten zur iranischen Tradition und Kultur in Blüte stand. Und in dieser Zeit hat er sein Schahnameh, das Buch der Könige, begonnen. Das Schahnameh war der Ausdruck der politischen und nationalistischen Ideale der Samaniden, die sich selber als Nachkommen der Sassaniden 224 bis 651 nach Christus und Initiatoren der Wiederbelebung von Unabhängigkeit und alten Traditionen der Iraner ansahen. Ferdowsi begann zur Zeit des Samanidenherrschers Mansur ibn Nuh 997 bis 1005 nach Christus die Verse des Schahnameh zu dichten und nach dem Tod von Dariri um 980 nach Christus setzte er mit Hilfe des Schahnameh Abu Mansuri seine Dichtung fort. Amin Riahi, ein bekannter Ferdowsi-Forscher, sagt diesbezüglich, vielleicht hat die Berühmtheit der Samanidenfürsten in ihrer Leidenschaft für Dichtung und die antike Vorgeschichte Irans die Hoffnung in Ferdowsi geweckt, dass er nach Abschluss seines Werkes dieses dem Samanidenherrscher überreichen werde. Wie Ferdowsi selbst berichtet, schließt er die erste Zusammenstellung seiner Verse am 25. Esfand 1384 nach der Hijra, das heißt am 10. März 995 nach Christus, im Alter von 55 Jahren ab. Zu dieser Zeit herrschte Nuh der Zweite, der Sohn von Mansur, in Iran. Zu dieser Zeit war die Samanidenherrschaft schon geschwächt und die Zeichen ihres Niedergangs wurden offensichtlicher. Das erste Schahnameh Ferdowsis ist ein Dokument seiner Jugendjahre sowie seiner nationalistischen Begeisterung für Iran. In diesem Schahnameh finden wir vorwiegend Geschichten über die Pahlevane und es ist voller Frische, Kraft und Heiterkeit. Eine weitere Besonderheit dieses ersten Schahnamehs von Ferdowsi ist der nur kurze historische Abschnitt, das heißt der Abschnitt über die Zeit der Samaniden. Die Fertigstellung seines ersten Schahnameh bedeutete für Ferdowsi aber nicht das Ende seiner Arbeit, denn wie solide Beweise, insbesondere seine eigenen Verse im Schahnameh zeigen, hat er sich danach dessen Vervollständigung und Vervollkommnung gewidmet. Sein erst verfasstes Werk hat Ferdowsi keinem König oder Herrscher gewidmet und zum Abschluss die Verewigung seines eigenen Namens als Lohn für seine Mühen und Anstrengungen betrachtet. Wenn auch das erste Schachname des großen Dichters Ferdowsi die geistige Strömung der Samanidenzeit wiedergibt, so war doch der Name der Samaniden nicht darin enthalten. Lediglich in einem Vers im Abschnitt über die Ashkanian, in dem Ferdowsi von der Unbeständigkeit der Welt und der früheren Herrscher spricht. Nur in diesem Abschnitt nennt er auch die Samaniden. Wo sind die großen Sassaniden, von den Bahramian bis zu den Samaniden? Es ist nicht klar, ob es die Entfernung Ferdowsis vom Sitz der Samanidenfürsten war, dass er diese nicht erwähnt hat, oder ob es mit großer Wahrscheinlichkeit die Lobpreisung der Samanidenfürsten gab und diese später in der Zeit der Ghaznaviden-Königs Mahmud entfernt wurden. Als diese erste Ausgabe des Schahnameh beendet wurde, war Ferdowsi also 55 Jahre alt. Abschriften dieses Exemplars wurden an Freunde des Dichters weitergegeben. Aber so bezeugen es seine Verse im Schahnameh, würdigte niemand des großen Meisters Werk, deshalb hielt er es zurück, um es einmal einem würdigen Adressaten zu übergeben. Ferdowsi sah die herrschenden Wirrnisse und das Durcheinander seiner Zeit als Ursache dafür an, dass die Bedeutung seines Werkes unentdeckt blieb. Er selber wusste um die Größe seines Schaffens. Er wusste, dass dieses Schahnameh gleich einer Wiederbelebung und Erhaltung des iranischen Nationalbewusstseins ist. Aus diesem Grund war sein ganzes Anliegen der Dichtung des Schahnameh gewidmet und nach der Anfertigung des ersten Exemplares stellte er seine Bemühungen noch nicht ein und widmete sich der Vervollständigung und Verschönerung. Denn seine Liebe zu Iran und der Sprache und Kultur seiner Heimat war eng mit seiner Seele und seinem Geist verbunden. Etwa im Jahr 1387 nach der Hijra, 997 nach Christus, endete die Samanidenherrschaft und die türkischstämmigen Ghaznaviden übernahmen die Macht. Historiker sehen als Ursache des Untergangs der Samaniden die Unzufriedenheit der Abbasiden-Kalifen in Bagdad über die gesellschaftliche und kulturelle Situation im Gebiet der Samaniden und insbesondere in der Hauptstadt Bukhara an.
Im Gebiet des Samaniden lebten die Anhänger verschiedener Religionen, aber die Mehrheit waren Muslime. Die iranischen Muslime betonten, während ihre islamischen Überzeugungen fest waren, jedoch ihre iranische Nationalität und Kultur. Verschiedene schiitische Richtungen hatten im Iran ihre Verbreitung gefunden. Unter ihnen hatten die Ismailiten mehrere Anhänger, und sie hatten bei den Oberen der Gesellschaft und am Hofe der Samaniden Einfluss gewonnen. Die Abbasiden-Kalifen saßen aber nicht tatenlos herum und die türkischen Qarachani und die islamischen Rechtsgelehrten in Bagdad wiegelten gegen die Samaniden auf, bis im Jahre 999 nach Christus ihre Herrschaft zu Ende ging. Zu Beginn der Herrschaft der nachfolgenden Ghaznaviden hofften die Iraner auf eine Verbesserung der Situation und unterstützten Sultan Mahmud. Sie hofften, er könne eine einheitliche und starke iranische Macht aufbauen. Auch Ferdowsi hat in den Versen des Schahnameh darauf hingewiesen. Er hat die Machtergreifung von Mahmud beschrieben und alle Hoffnungen der Menschen in Iran diesbezüglich erwähnt. Mahmud der Ghaznavide zeigte sich zunächst als Gönner und Förderer der iranischen Traditionen und Kultur und tat sich groß damit, ein Freund Irans zu sein. Auch behauptete er, dass seine Wurzeln bis zu Yazdgerd, dem letzten Herrscher der Sassaniden-Dynastie, zurückreichen. Zu Beginn seiner Herrschaft täuschte er vor, dass sein Weg die Fortsetzung der samanidischen Führung und Politik sei und schenkte dem Begehren des Volkes seine Beachtung, um das Fundament seines Thrones zu stabilisieren. Er stellte für gehobene Ministerämter sogar Iraner ein, die sich ihrer alten Kultur und Tradition verpflichtet fühlten. Auch rühmte er sich, wie schon gesagt, ein Förderer der Wissenschaft und Literatur zu sein, solange bis alle von seiner Liebe zu Gedichten und Dichtungen erfuhren. Es war wohl zu dieser Zeit, als sich Ferdowsi entschloss, nach der Fertigstellung der zweiten und vollständigen Ausgabe des Schahname diese dem Ghaznaviden-Herrscher zu widmen. Wie es seinen Versen zu entnehmen ist, war er damals schon 71 Jahre alt. Der nach Ferdowsi lebende persische Dichter Nizami Aruzi schreibt in seinem Werk Chahar Maghale, zu Deutsch vier Abhandlungen, dass das Schahname in vier Bänden an Mahmud den Ghaznaviden überreicht wurde. Aber Ferdowsi und seinem wertvollen Werk wurde die Gunst des Herrschers nicht zuteil. Als Ursache dafür sehen manche die abfälligen Reden derjenigen, die Sultan Mahmud umgaben, an, insbesondere die seiner Hofdichter. Sie sind davon überzeugt, dass diese aus Angst davor, selber in ein schlechtes Licht zu geraten, versuchten, Ferdowsi vor dem Herrscher herabzuwürdigen. Und es entstand ein Konflikt zwischen dem Dichter und Sultan Mahmud. Ferdowsi-Experten und Historiker sehen aber die Ursache für diesen Konflikt in der unterschiedlichen Weltanschauung der beiden. Bei genauem Studium der politischen und gesellschaftlichen Situation zur Zeit der Ghaznaviden scheint es, dass der Grund für die Ungewogenheit des Sultans gegenüber Ferdowsi und seinem Poesiewerk in einer grundsätzlichen Änderung der Politik des Sultans beruht. Das Schahname reichte den Ghaznaviden zu einer Zeit, in der die arabische Sprache eine sehr starke Verbreitung gefunden hatte und Mahmud bedingungslos dem Abbasiden-Kalifat in Bagdad ergeben war. Wenn er unter diesen Umständen das Schahname gewürdigt hätte und sich dessen Verfasser geneigt gezeigt hätte, wäre es nur verwunderlich gewesen. Denn die Botschaft im Buch der Könige von Abulrasim Ferdowsi betont ja die Größe und Unabhängigkeit Irans, was eine Trennung von Kalifat in Bagdad bedeutet hätte. Wie hätte der Ghaznavide ein solches Werk akzeptieren können, wenn er seine Macht nicht riskieren wollte? In den Geschichtsbüchern steht, dass Mahmud sein Tun später bereut hat, aber für den großen Meister Ferdowsi war es dann schon zu spät. Er hatte seine Augen für immer geschlossen. Der deutsche Dichter Heinrich Heine hat die Tragödie des Lebensendes von Ferdowsi in seinem Werk »Der Dichter Ferdowsi« in Verse gefasst. Dort heißt es, nachdem beschrieben wird, wie Sultan Mahmud letztendlich den Entschluss gefasst hat, Ferdowsi für sein Buch der Könige doch noch reichlich zu belohnen und eine Karawane beladen mit Reichtum ins Westtor der Stadt Tus, in der Ferdowsi lebte, einzog, doch durch das Osttor am anderen End von Tus zog in demselben Moment zur Stadt hinaus der Leichenzug, der den toten Ferdowsi zu Grabe trug. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Behnome Safavi mit dem Titel Du'ami Konam, auf Deutsch Ich bete.
شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین نشونی تو از عشقایت گرفت کی گفته من دل به دریا زده بلد نیستم تکیه به تو کنم اجازه بده بغزم و بشکنم بذار عشقامو هدیه به تو کنم بذار عشقامو هدیه به تو کنم یکم ناخوشم حالمو خوب کن بیا زخمای بالمو خوب کن چی میشه بازم مهربونی کنی خوشم حالم و خوب کن یا زخمای بالم و خوب کن چی میشه بازم مهربونی کنی زمین گیر تو آسمونی کنی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Moscheen sind Häuser Gottes auf Erden und Zentren, in denen die Gläubigen sich versammeln, um Gott zu preisen und anzuflehen. Diese Gotteshäuser erfüllt eine spirituelle Atmosphäre. Die Moschee ist der Ort, an dem sich die Muslime treffen und über ihre Sorgen sprechen und ihre Einheit stärken können. In der Frühzeit des Islams nutzte der Prophet Gottes Mohammed, Friede ihm und seinem Hause, die Moschee für viele Zwecke. Sie war unter anderem auch das Lehrzentrum der Muslime. Daher unterstreicht der Islam immer die Anwesenheit der Muslime in den Moscheen. In diesen heiligen Orten soll Leben pulsieren. Viele setzten sich für den Moscheenbau und für das Moscheenleben ein. Einen wichtigen Beitrag leisten unter anderem die Gemeinschaftsimame, denn durch ihre Anwesenheit in der Moschee unterstützten sie verschiedene Funktionen der Moschee im Hinblick auf Gottesanbetung, Kultur, Gesellschaft und Politik. Ein Gemeinschaftsimam ist jemand, der beim Gemeinschaftsgebet vor der Schar der Betenden steht. Er koordiniert durch sein Gebet quasi das Gemeinschaftsgebet. Im Islam muss ein solcher Mensch besondere Eigenschaften und Vorzüge besitzen, damit die Betenden sich hinter ihm aufstellen dürfen und sich an seinem Charakter ein Beispiel nehmen können. In einer Überlieferung steht, Schickt die Besten und Tugendhaftesten unter euch nach vorne und richtet euch nach ihnen. Der Gemeinschaftsimam muss in der Religion bewandert sein und zu seiner Religion stehen. Er soll durch konstruktives Tun und durch einladende Ansprachen die Moschee in einen Mittelpunkt für Gespräche über Religion und Wissen verwandeln. Durch den effektiven Einsatz von Gemeinschaftsimamen werden die Moscheen zu einem wirkungsvollen Medium, durch das die Gläubigen auch über wichtige aktuelle Probleme in der islamischen Welt erfahren. Durch das Engagement eines Gemeinschaftsimams wird eine Moschee zu einem Ort, an dem sich die Brüderlichkeit in der islamischen Gesellschaft verstärkt. Natürlich ist die Moschee in Krisenzeiten auch ein wichtiger Versammlungsort zur Mobilisierung und Unterstützung der Verteidiger der islamischen Gebiete gegenüber Angriffen des Feindes. In der Rechtsabhandlung vom Imam Sajjad alayhi salam werden die Rechte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen genannt und darüber haben wir bisher gesprochen. Aber in diesem vorletzten Beitrag sprechen wir von dem Recht des Gemeinschaftsimam. Imam Sajjad weist darauf hin, dass der Gemeinschaftsimam das Recht auf Dankbarkeit hat. Es heißt, das Recht des Gemeinschaftsimam besteht darin, dass du weißt, er ist dein Vertreter vor dem Herrn und spricht in deinem Namen, und du sprichst nicht in seinem Namen. Er betet für dich und nicht du für ihn. Wenn er also hinsichtlich dieser Aufgabe etwas versäumt, dann ist das seine Sache und nicht deine. Und wenn er sündigt, betrifft dich keine Schuld an seiner Sünde und er steht nicht über dir. Deshalb musst du ihm für diese schwere Verantwortung, die er übernommen hat, dankbar sein.
Wegen der wichtigen Aufgabe, die ein Gemeinschaftsimam übernimmt, muss er besondere Eigenschaften besitzen. Wie gesagt, muss er den Islam kennen und er muss ein gutes, rechtschaffenes Verhalten im Umgang mit anderen zeigen. Außerdem soll er darum bemüht sein, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Es hat eine große Wirkung und wirkt einladend, wenn der Gemeinschaftsimam auf die Meinung der Moscheenbesucher achtet und sich mit ihnen berät. Ein Gemeinschaftsimam ist beliebt, wenn er ein einfaches Leben führt und ein geduldiger Mensch ist. Bescheidenheit, Geduld und weitere gute Eigenschaften haben fruchtbare Folgen und sind die beste Werbung für die Religion und Moschee. Ein Gemeinschaftsimam muss aber auch gerecht sein und darf nicht ungerecht mit anderen umgehen. Gerecht sein ist eine verinnerlichte Gesinnung, welche den Menschen von Sünden abhält und auch davon abhält, die Rechte anderer zu verletzen. Gerechtigkeit und Edelmut lassen enge Beziehungen zwischen der Bevölkerung und dem Gemeinschaftsimam entstehen. Besonders wichtig sind Wissen und Erkenntnis des Gemeinschaftsimams. Dadurch, dass der Gemeinschaftsimam Wissen und Tugend besitzt, kann er die Betenden, die in die Moschee kommen, geistig und spirituell stärken und sie mit den schönen Lehren der Religion bereichern. Deshalb ist die Moschee ein wichtiger Ort zur Erhöhung der religiösen Kenntnisse und Erkenntnisse der Bevölkerung. Die Moschee ist der Versammlungsort von Gläubigen verschiedener Ansichten und Einstellungen. Junge und alte Leute, Frauen und Männer und Kinder finden sich in der Moschee ein. Jeder kommt aus einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Alle vertrauen sie in die Person des Gemeinschaftsimams und richten sich im Gebet nach ihm. Sie stellen sich hinter ihm auf, verbeugen sich vor Gott, wenn er sich verbeugt, werfen sich vor Gott nieder, wenn er sich niederwirft, und so entsteht dieses Gemeinschaftsgebet, in dem die gemeinsame Ergebenheit in Gottes Willen auf so schöne Weise erlebt und gezeigt wird. Daher nimmt der Gemeinschaftsimam aus der Sicht der großen Vorbilder der Religion wie Imam Sajjad einen besonderen Platz ein. Imam Sajjad, gegrüßt sei er, fordert die Gläubigen auf, dem Gemeinschaftsimam für seine konstruktiven Bemühungen dankbar zu sein und ihm ihre Dankbarkeit zu zeigen. Imam Sadr a.s. hat einmal gesagt, der Gemeinschaftsimam ist ein Führer, der zu Gott hinführt. So achtet darauf, hinter wem ihr das Gemeinschaftsgebet betet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.